Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, Christus spricht, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet auch mich. Mit diesem Wochenspruch aus Lukas 10, Vers 16a begrüße ich Sie alle sehr herzlich hier in der Hoffnungskirche. Heute am ersten Sonntag nach Trinitatis. Schön, dass Sie gekommen sind. Wie bereits am letzten Sonntag hören wir heute eine Aufstellungspredigt. Und dieser Gottesdienst wird gefilmt und etwas zeitversetzt kann er auch im Internet nochmal angeschaut werden. Und so möchte ich natürlich auch die Schwestern und Brüder grüßen, die sich vielleicht heute Abend oder in den nächsten Tagen diesen Gottesdienst im Internet anschauen werden. Als Vorsitzende der Kirchenkreissynode möchte ich auch sehr herzlich Pastor Kersten begrüßen, der mit seiner Frau und seinem Sohn Konstantin heute aus Nordhorn angereist ist. Er bewirbt sich mit seiner Aufstellungspredigt auf unsere frei gewordene Superintendentenstelle. Und ich freue mich, dass wir so viele Bewerber hatten und dass wir jetzt zwei in die engere Auswahl genommen haben. Und möchte einfach noch mal zum Ausdruck bringen, dass ich mich sehr, sehr freue, dass auch Sie heute hier sind und uns den Gottesdienst halten. Herzlich willkommen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Auch ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen zu diesem Gottesdienst im Rahmen des Bewerbungsprozesses um das Amt des Superintendenten, der ja auch hier an der Hoffnungskirche dann tätig sein wird. Mein Name ist Thomas Kersten, Frau Prinz hat es schon erwähnt, und nach Studium in Bethel und Göttingen hat es mich dann in die weite Welt verschlagen, nach Kanada. Dort habe ich meine erste Pfarrstelle angetreten und seit 2005 bin ich wieder zurück in einem Team in Nordhorn und heute freue ich mich, dass ich hier mit Ihnen gemeinsam sein kann. Mit dem ersten Sonntag in der Trinitatiszeit beginnt die Zeit der Kirche. Und vor dem Gottesdienst bin ich an Ihrem Gemeindehaus vorbeigekommen und habe diese Briefe gefunden, die dort hängen. Da steht drauf, Post für dich. Da habe ich gedacht, okay, steht kein Name, nimmst du mal mit. Hab auch schon reingeguckt. Und da geht es für die Kinder um Daniel in der Löwengrube. Da ist ein Falklöwe dabei. Also etwas, womit man sich die Zeit in diesen besonderen Zeiten vertreiben kann. Aber ich denke, dass dieser Brief auch schon etwas Wichtiges und Wesentliches zu dem sagt, worum es heute in der Predigt geht. Es geht nämlich um die Entstehung der ersten Gemeinde. Und die Menschen damals haben gehört, dass sie unter Gottes Segen stehen und den Segen dann aber auch hinaustragen in die Welt. Und so verstehe ich diesen kleinen Brief auch. Wir sind Gesegnete und geben Segen weiter. So entsteht Gemeinde. Gemeinde entsteht, wo zwei oder drei in Jesu Namen versammelt sind und miteinander feiern, Gott loben und ihm die Ehre geben. Und das tun wir jetzt gemeinsam mit dem ersten Lied, Morgenlicht leuchtet.
Thank you.
Lasst uns im Wechsel den 32. Psalm miteinander beten. Er ist auch hier oben für uns ganz wunderbar abgedruckt. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen.
Denn deine Hand hat schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer wirbelt.
Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst.
Darum, wenn große Wasserflut kommen, werden sie dich als sie gelangen.
Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Gnädiger Gott, in deinem Haus sind wir beieinander. Durch dein Wort sind wir verbunden. Du lässt uns jeden Tag etwas entdecken, was uns Freude gibt und uns zum Leben hilft. Gib uns offene Ohren und weite Herzen. Dein Geist der Wahrheit möge uns beleben und stärken. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Als Lesung für den heutigen Sonntag hören wir aus dem ersten Johannesbrief im 4. Kapitel, die Verse 16 bis 21. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Daran ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tage des Gerichts. Denn wie er ist, so sind wir auch in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Halleluja.
Die Evangelienlesung für heute steht bei Lukas im 16. Kapitel. Ich lese die Verse 19 bis 31. Einst lebte ein reicher Mann. Er trug einen Purpurmantel und Kleider aus feinsten Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen. Aber vor dem Tor seines Hauses lag ein armer Mann, der Lazarus hieß. Sein Körper war voller Geschwüre. Er wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stillen, aber es kamen nur die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Dann starb der arme Mann. Der Engel brachte ihn zu Abraham und setzte ihn an dessen Seite. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Einmal blickte er auf und sah in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da schrie er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Bitte schick Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht, meine Zunge kühlt. Ich leide schrecklich in diesem Feuer. Doch Abraham antwortete: Kind, erinnere dich, du hast deinen Anteil am Guten schon im Leben bekommen, genauso wie Lazarus seinen Anteil am Schlimmen. Dafür findet er jetzt hier Trost, du aber leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnt er von hier nicht zu euch hinübergehen, genauso wie keiner von dort zu uns hinüberkommen kann. Dann sagte der Reiche: So bitte ich dich, Vater, schick Lazarus doch wenigstens zu meiner Familie. Ich habe 5 Brüder. Lazarus soll sie warnen, damit sie nicht auch noch an diesem Ort der Qualen kommen. Aber Abraham antwortete: Sie haben doch Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Der Reiche erwiderte: Nein, Vater Abraham. Nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham antwortete ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann wird sie es auch nicht überzeugen, wenn jemand vom Tod aufersteht. Amen.
Als Antwort auf die frohe Botschaft bekennen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben.
Amen.
Wir hören gemeinsam auf das Lied »Brich mit den Hungrigen dein Brot«. Der kleine Kirchenchor wird es uns vortragen. In der Apostelgeschichte wird der Glaube als ein Weg beschrieben. Wie dieser Weg mit dem Glauben Einzelner in Verbindung steht und sich Gemeinde gründet, beschreibt unser Predigttext aus dem 4. Kapitel der Apostelgeschichte. Ich lese für uns die Verse 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern ihnen war alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Der, wer von ihnen Äcker und Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommen wird. Liebe Gemeinde hier in der Hoffnungskirche, später auch an den Bildschirmen. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Ein Satz wie geschrieben für den Kirchenkreis Rauderfehn oder den Sprengel Ostfriesland, die Hannoversche Landeskirche, die Weltkirche. Oder sie sagen, ja, in meiner Gemeinde ist das so. Alle sind ein Herz und eine Seele. Ganz spontan kamen mir bei ein Herz und eine Seele aber Alfred und Else Tetzlaff aus der gleichnamigen Kultfernsehserie aus den 70ern in den Sinn. Viele haben das vielleicht gesehen. Der Netflix-Generation wird das nicht sagen. In ein Herz und eine Seele geht es um das Zusammenleben einer Familie in einer Siedlung. Vater Alfred, der die Kriegszeiten erlebte und sich im Feldlazarett mit Graupensuppe verbrühte, ist ein zuweilen ekliger Mensch. Er spricht ohne Rücksicht auf Verluste. Seine Frau Else, die vornehmlich geblümte Schürze trägt und den Haushalt sehr gut managt, hat es nicht einfach mit diesem Mann. Sie muss viel ertragen und aushalten. Dann ist da noch die erwachsene Tochter Rita, die mit ihrem Mann Michael im alten Kinderzimmer lebt. Beide verkörpern die neue Generation, einen neuen Weg. Sie haben Wünsche und Träume und sie wollen vieles ganz anders machen. Nur nicht so werden wie die Eltern. Das kennen manche Konfis und Jugendliche aus eigenen Lebensphasen bestimmt auch. Unter ein Herz und eine Seele verstehen wir aber wahrscheinlich etwas anderes. Gemeint ist da wohl ein Mensch, mit dem ich auf besondere Art und Weise verbunden bin. Angenommen und angekommen, geliebt und getröstet, auf einer Wellenlinie liegend, sodass nichts dazwischen passt. Und manche strahlen das wirklich aus, ein Herz und eine Seele. Gibt es eigentlich jemanden, von dem Sie sagen könnten, wir sind ein Herz und eine Seele? In einem Traugespräch erzählten mir einmal die Brautleute, dass sie genau so fühlten. Sie sagte, manchmal reicht ein Blick, um den anderen zu verstehen. Und ich frage, wie ist das denn eigentlich, wenn ihr mal Zoff habt? Und er antwortet ganz ehrlich, ja, es kann schon einmal laut werden. Aber irgendwann besinnen wir uns. Dann denken wir daran zurück, wie alles begonnen hat. Wo anfänglich noch nichts klar war und erst im Laufe der Zeit etwas wuchs. Wo es dann plötzlich angefangen hat zu knistern. Und wir spürten, dass es Liebe ist. Die Apostelgeschichte mit ihrem ein Herz und eine Seele führt uns zurück zu den Anfängen christlicher Gemeinde. Genauer gesagt in die Jerusalemer Urgemeinde. Da, wo Gottes Geist einen Funken überspringen ließ und die Liebe Gottes in den Menschen zu brennen begann. Da, wo die frohe Botschaft von Jesus Christus die Herzen der Menschen in ihrer jeweiligen Muttersprache erreichte. Eben vor der Tür bin ich gefragt worden, sprichst du denn platt? Also ein, zwei Worte. Aber das ist ja auch so eine Sprache, in der sie sich hier verstehen. Und wenn man die gleiche Sprache spricht, merkt man, das fühlt sich gut an. Wir verstehen uns. Damals war es aber ein richtiger Aufbruch. Die Liebe Gottes, die auch in dunklen und schwierigen Zeiten trägt. Selbst dann, wenn uns Gott manchmal unbegreiflich erscheint, unbegreiflich weit weg und unser Herz vor Angst rast. Ja, sogar, wenn es einmal aufhört zu schlagen. Im Herzen wurzelt das, was wir fühlen und wer wir sind. Seele meint etwas ganz Ähnliches. Wir sind einmalig und wir haben etwas, was uns Identität gibt. Unsere ganze Lebensgeschichte ist damit gemeint. Unser Werden, unser Sein und unser Vergehen. Und es gibt keinen Punkt in unserem Leben, an dem nicht ein Weg auch zu Jesus Christus führt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, schreibt der Apostel Paulus im 5. Kapitel an die Römer und weist darauf hin, dass Jesus sein Leben für alle Menschen gegeben hat. Im biblischen Sinne wurzelt der Glaube als Antwort auf Gottes Wort an unser Herz. Das Herz ist die zentrale Stelle, an die Gott sich wendet. Denken Sie einmal an die Emmaus-Jünger. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und die Schrift öffnete? Nicht zufällig geschieht Glaube auf dem Weg und beim Gehen. So, wenn wir vielleicht einmal durch die Landschaft hier spazieren, nach einer anstrengenden Woche vielleicht auch, und man sich Zeit nimmt für einen solchen Gang und über dieses und jenes spricht. Das Lukas-Evangelium macht dann erst später deutlich, am Abend nämlich, als Jesus das Brot bricht, dass dann klar wird, wer der Wegbegleiter dieser beiden Jünger war. Und sie erzählen anderen davon, er ist auferstanden. Das Leitthema der Apostelgeschichte ist, dass der Glaube als ein Weg verstanden wird. Und diesen Gedanken können auch wir gut gebrauchen. auch als Kirche in unserer Zeit und mit unseren Möglichkeiten müssen immer wieder neue Wege gefunden und auch beschritten werden. Dabei ist es gut, wenn etwas von dem sichtbar ist, was Kirche und Gemeinde ausmacht, nach innen wie nach außen. Es beginnt ja schon an der Kirchentür. Normalerweise werden wir begrüßt, jetzt werden wir in diesen Zeiten erst einmal desinfiziert. Oder wenn wir auf eine verständliche Sprache stoßen, die uns das Wort Gottes nahe bringt. Wenn Abendmahl regelmäßig und gerne gefeiert wird. Wenn wir etwas mitnehmen für die neue Woche, ein Brief zum Beispiel, ein Segensbrief, der uns trägt und der uns zuversichtlich sein lässt und unsere Familie auch. Was brauchen wir denn eigentlich wirklich, um Kirche zu sein? Die Apostelgeschichte benennt vier Dinge, die zu unserer Weggemeinschaft gehören und die uns kenntlich machen als Leute, die den Glauben teilen, die das Leben teilen und die Gaben, die uns geschenkt worden sind. Vier Dinge. Erstens, beständig am Wort bleiben. Das ist der Gottesdienst, das Tischgebet, welches Sie vielleicht zu Hause sprechen, die Bibellese. Für mich persönlich sind die Herrnhuter Losungen seit meiner Konfirmation die extra Portion Vitamin C. Zweitens, fest in der Gemeinschaft verankert. Alleine macht Christsein keinen Spaß. Drittens, miteinander und füreinander beten. Zu wissen, dass ich zu Gott kommen darf, mit Dank, mit Lob, aber auch mit Klage. Und dann viertens, was für uns als Lutheraner fast am wichtigsten ist. Jetzt bin ich aber gespannt. Hat einer eine Idee hinter der Maske? Na, gemeinsames Essen. Ja, Tee trinken. Auch das gehört ja dazu. So steht es in der Apostelgeschichte. Fast am wichtigsten. Wie können wir diese Erkennungszeichen von Kirche in einer Zeit der zunehmenden Vereinzelung und auch Vereinsamung leben? Gerade in den letzten Wochen und Monaten haben wir alle doch erlebt, wie wichtig es ist, verbunden zu sein, gerade wenn man auf Abstand leben muss. Und in unseren Gemeinden ist diesbezüglich so viel passiert. Ehrenamtliche und Hauptamtliche haben gemeinsam überlegt, was getan werden kann. Bei unserer Diakonin rief zum Beispiel jemand an und sagte, ich habe gerade bei Facebook von eurer Einkaufsaktion für Menschen gelesen, die jetzt gerade besser nicht aus dem Haus gehen sollten. Und plötzlich ist da jemand dabei, der vorher noch nicht so sichtbar in der Gemeinde war. In unseren Gemeinden schlummern so viele Talente und Schätze. Und wenn Gottes Geist das Herz berührt, dann geht es auch los. Und das manchmal wie von selbst. In meiner Gemeinde in Nordhorn hat zwar bisher keiner seinen Acker oder sein Haus verkauft, um das Geld zu spenden, so wie es in der Apostelgeschichte steht, damit keiner Mangel hat. Der Predigtext ist ja auch erst heute dran. Aber Menschen haben in diesen ganz anderen Lebensumständen quer durch das Land freimütig gegeben. Von ihrer Zeit, von ihren Gaben und Talenten und ja, viele auch von ihrem Geld. Ohne es vorher zu ahnen, ist durch die Krise, die Corona ausgelöst hat, eine zusätzliche, eine ganz andere, neuartige Weggemeinschaft entstanden. Digitale Gottesdienstformate sowie gestreamte Gottgebetszeiten haben sich entwickelt. Und insbesondere von meinen Kollegen, die einer noch jüngeren Generation angehören, habe ich selbst eine ganze Menge gelernt. Und so hat es dann auch bei mir im Homeoffice häufiger Zoom gemacht. Dennoch, auch das will ich sagen, fand ich es schwer, auf sonst ganz selbstverständliche Begegnungen im Gottesdienst, oder aber auch bei Geburtstagsbesuchen zu Hause verzichten zu müssen. Schreiben und telefonieren hat es ein wenig erträglicher gemacht, aber kein noch so gutes digitales Format ersetzt die Begegnung von Menschen auf Augenhöhe. Die Berührung, die Umarmung, den Kuss. Dennoch gilt, Gottes Geist setzt ungeahnte Kräfte frei und lässt Menschen mutig werden. Damals in Jerusalem so mutig, dass sie sich sogar von Hab und Gut freimachten und nicht mehr in den Kategorien von Mein und Dein lebten, sondern dahin blickten, wo jemand anderes etwas nötiger hatte. Mancher Bibelausleger hat im Hinblick auf dieses Verhalten sogar von einem echten Liebeskommunismus gesprochen. Lukas als der Verfasser der Apostelgeschichte will aber keine Politik machen. Vielmehr erzählt er die Geschichte der Gnade und wie sie auf den Lebensweg von Menschen trifft. Jeder von ihnen, jede könnte etwas davon erzählen. Ohne mein Zutun bin ich beschenkt und geliebt. Da Gott ihnen und mir gnädig zugewandt ist, nimmt er uns manche Angst, sich nur mit uns selber zu beschäftigen. In Jerusalem machte sich das am Verständnis der Aufgabe von Eigentum und dem Teilen von Besitz fest. An einem anderen heutigen Ort dadurch, dass man sich zum regelmäßigen Gebet trifft. Woanders wird immer noch um 18 Uhr gesungen. Der Mond ist aufgegangen. Nicht wir bauen Gemeinde oder Kirche. Jesus Christus ist der Bauherr und der Geist Gottes bewirkt, dass etwas in Bewegung gerät und unsere Talente und Möglichkeiten zur Geltung kommen für den anderen. Denn um diese Menschen geht es Lukas, die Zurückgedrängten, die Armen, diejenigen, die auf dem Markt der Möglichkeiten keine Chance haben und die manchmal auch in unseren Zeiten hinten runterfallen. Die habt im Auge, sagt Lukas. Und davon haben die Apostel berichtet, haben das mit großer Kraft und Dynamik bezeugt. Auch sie waren nicht perfekt. Aber von dem, was sie verstanden haben, was sie im Herzen trugen, gaben sie weiter. Auch Sie und ich werden weiterhin mit Jesus Christus auf dem Weg sein. Mit den alttestamentlichen Worten aus dem 5. Buch Mose macht Jesus die Richtung klar. Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Keiner hat dieses Weggeschehen so auf den Punkt gebracht, wie der Berner Pfarrer Kurt Marti. Und ich zitiere ihn. Der hat nämlich einmal gesagt, wer dem Auferstandenen begegnet, stirbt als Zuschauer Gottes, um als dessen Zeuge und Akteur aufzuerstehen. Von der Jerusalemer Urgemeinde lernen heißt aufmerksam gegenüber Gott und den Nöten der Menschen zu bleiben, und Veränderungen wahrzunehmen, auch in unseren Gemeinden, in unserer Kirche. Nichts muss bleiben, wie es ist. Freilich, im Laufe der Kirchengeschichte hat es immer und immer wieder Diskussionen über den richtigen Weg gegeben. Von Streit und Trennung weiß auch die eine Kirche ein Lied zu singen. Bis heute ist sie gespalten und manchmal sehr weit davon entfernt, ein Herz und eine Seele zu sein, so weit wie die Familie Tetzlaff in ihrer Siedlung. Und doch wünschte ich mir, dass wir dieses ja auch ideale Bild der Urgemeinde nicht gleich wieder vergessen. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Gerade in der Ökumene gibt es an vielen Orten
Ermutigendes zu erleben, über Konfessionsgrenzen hinweg. Zum Beispiel, wenn eine Kirche im Dorf von 3 Konfessionen gemeinsam genutzt wird und dadurch Vorurteile abgebaut werden und man voneinander mehr erfährt und das Gemeindefest an einem Tag zusammen feiert. Wir als Getaufte und damit zum dreieinigen Gott gehörende sind auf dem Weg. Beim Navi im Auto, und ich habe es eben angestellt, von Nordhorn hierher, werden uns für den Zielort immer mehrere Vorschläge unterbreitet. Ich war heute Morgen etwas spät, deswegen musste ich schnell antippen. Schnell, kurz und schön. Sie kennen die Symbole. Holprig würde ich beim Zustand mancher Straßen ergänzen. Und das trifft dann auch auf die Weg- und Lebensgeschichte des Barnabas zu, Sohn des Trostes, dessen Name am Ende unseres heutigen Bibelabschnitts genannt wird. Barnabas verkaufte sogar seinen Acker, den er eigentlich als Grabstelle für sich vorgesehen hatte. Durch die Begegnung mit Jesus lebte aber eine ganz neue Hoffnung in ihm auf. Und gemeinsam mit dem Apostel Paulus begab er sich auf den Weg der Mission. Ein Herz und eine Seele waren beide auch nicht immer. Das Ringen um den richtigen Ansatz und unterschiedliche Meinungen gehörten dazu. Ihre gemeinsame Aufgabe jedoch verloren sie aber niemals aus dem Blick. Den einen Herrn Jesus Christus zu verkündigen, mit Kraft, Überzeugung, Besonnenheit und ohne Furcht. Ein fröhliches Herz und eine getroste Seele können da Flügel verleihen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Die Gemeinde muss Abschied nehmen. Am 5. Juni verstarb im Alter von 87 Jahren Frau Frieda Schäper, geborene Lühring aus dem Rajen, zuletzt wohnhaft im Reilstift. Die Beerdigung war am Mittwoch, dem 10. Juni, auf dem Friedhof an der ersten Südwicke. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für das Leben von Frau Frieda Schäper und bitten dich, dass du sie aufnimmst in dein Reich. Wir bitten dich, dass du alle tröstest, die um sie trauern. Gib ihnen Kraft und gib ihnen Menschen zur Seite, die ihnen helfen. Lass uns hoffen lernen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass du einen Weg bahnst, den wir vielleicht noch gar nicht sehen. Schenk uns Hoffnung. Amen. Danke möchte ich sagen im Namen des Kirchenvorstands zunächst an Pastor Kersten für die Predigt und dass er hierher gekommen ist mit seiner Frau und dem Konstantin, der schon fleißig im Innenhof umbaut. Wo ist er denn? Sind die hier drin? Sind draußen geblieben. Das ist verständlich, weil der ist so fleißig im Umbau. Also ja, da müssen Sie aufpassen, dass der das nicht übertreibt. Nachher erkennt man das hier gar nicht wieder. Vielen Dank an die Sängerinnen und Sänger Inge Florian, Hilde Frese, Andreas Engel, dass ihr das hier macht und begleitet mit Tomke zusammen an der Orgel. Dank an die Technik, an Jan und an Hannes, an den Kirchenvorstand Ela und Alwin und an Wilma, die hinten auch dabei ist. Am Ausgang sammeln wir für die Diakoniekasse, die andere Kollekte fällt weg. Danke möchte ich sagen im Namen des Kirchenvorstands für die Ausgangskollekte zugunsten der GSELC, unserer Partnerkirche in Indien, am letzten Sonntag in Höhe von 193 Euro. Danke auch für die Gaben, die eingegangen sind, ein Beerdigungsdank für die eigene Gemeinde in Höhe von 50 Euro und ein Beerdigungsdank für Leukin in Höhe von 59 Euro. Pastor Kersten hat es gesagt, einladen möchte ich, Aktion Post für dich. Es ist schon ein wenig bekannt geworden. Es ist schön, wenn jemand an mich, in diesem Fall an die Kinder, denkt. Deswegen gibt es jeweils montags Post mit der Aufschrift Post für dich. Draußen am Gemeindehaus hängt eine Leine, hängt auch noch was dran. Da kann sich jedes Kind, auch ein Erwachsener, etwas abnehmen. Die ist, glaube ich, gestern in dem Regen etwas nass geworden. Daniel in der Löwengrube und die Löwen haben etwas nasse Füße bekommen, aber es geht noch. Man kann das trocknen und verwenden. Am nächsten Sonntag feiern wir dann hier Gottesdienst mit Pastor Kutsche. Das nächste Lied ist Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, fleißig mitgesummt darf werden.
Lasst uns miteinander beten. Wir beten zu Gott, der uns in Jesus Christus nahe gekommen ist und durch seinen Geist die erste Gemeinde gegründet hat und auch uns immer wieder einlädt in seine Kirche. Ein Herz und eine Seele zu sein, fällt uns nicht immer leicht. Wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen dein gutes Wort hören durften. Hilf, dass wir uns beständig an deinem Wort ausrichten und da, wo wir etwas verstanden haben, auch danach leben. Stärke unsere Gemeinschaft. Lass uns in unseren Gemeinden und Kirchen gut aufeinander Acht haben. Schenke Freiheit der Gedanken und lass uns in unseren Unterschiedlichkeiten gelten. Gott, führe uns an deinem Tisch immer wieder zusammen und lass uns durch Brot und Wein schmecken und sehen, dass das Leben ein Geschenk ist, zuweilen ein Fest, häufig genug aber auch ein Kraftakt. Du aber gehst mit, treu und verlässlich. Du gehst mit. Lass uns einstehen für den Frieden. Und da, wo sich blinde Gewalt, Rassismus, Ausgrenzung und lebensfeindliche Strukturen zementieren, hilf uns, Herr, zu widersprechen. Als deine geliebten Kinder wollen wir danach suchen, was der Stadt Bestes ist. Gib uns Kraft und Durchhaltevermögen, wenn wir uns einsetzen für Gerechtigkeit und das Bewahren deiner guten Schöpfung. Wir befehlen deiner Gnade diejenigen an, die untröstlich sind oder aber auch krank. Lass Sterbende deine heilsame Zuwendung erfahren. Tröste alle, die liebe Menschen so unsagbar vermissen. Hilf uns zu lernen, dass wir von unserer Zeit, unseren Gaben und Talenten abgeben und es denen vor die Füße legen, die uns brauchen oder etwas daraus machen. Jesus Christus, wir wollen auf unsere Weise mithelfen, dass deine Botschaft vom Reich Gottes Menschen erreicht und ermutigt, sich dir anzuvertrauen auf ihrem Weg, im Leben, aber auch im Sterben. Vor dich bringen wir alles, was uns heute und in dieser Zeit auf dem Herzen liegt. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir hören noch einmal den Chor und auch ich möchte mich bei Ihnen allen, die Sie heute daran mitgewirkt haben, dass dieser Gottesdienst so stattfinden kann, bei denen, die gelesen haben, bei den Technikern, auch bei Pastor Detjen, der hier alles eingestellt hat, ganz herzlich bedanken und vor allem auch für die Gastfreundschaft, die ich heute Morgen schon bei Ihnen erfahren habe. Herr, wir bitten, komm und segne uns. hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute und von Gott behütete neue Woche.